Hörgang Med Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Dann sage ich herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Professor Dr. Georg Stary von der Universitätsklinik für Dermatologie der Med Uni Wien. Dr. Stary leitet das neue Christian Doppler Labor für chronisch entzündliche Hautkrankheiten. Und das beschäftigt sich mit neuen Therapieansätzen rund um Psoriasis und andere Hauterkrankungen. Gemeinsam mit seinem Team untersucht er die Rolle von Immunzellen und von den molekularen Mechanismen, die bei der Entstehung und Behandlung dieser Hautentzündungen eine wichtige Rolle spielen. Hallo, Herr Dr. Stary.
Ja, guten Tag.
Wir unterhalten uns heute über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, über die Rolle der sogenannten regulatorischen T-Zellen, keine Angst, wir werden es erklären, und über innovative Wirkstoffe und die mögliche Zukunft in der Psoriasis-Therapie, eine Krankheit, die wie viele Menschen betrifft in Österreich?
Ja, man sagt, dass ca. 2 bis 3% der Bevölkerung betroffen ist. Also das ist dann schon, wenn man das hochrechnet, eine relativ große Zahl, auf die man dann kommt.
Beginnen wir vielleicht mit einem Blick auf Ihr neues Forschungszentrum, wenn man das so sagen kann, und seine Zielsetzung. Was war eigentlich der Anlass für die Gründung des neuen Labors?
Bei den Christian Doppler Labors ist das Besondere, dass es sich um Partnerschaften mit der Industrie handelt. Das heißt, die Hälfte der Forschungsförderung kommt von einem Industriepartner, in unserem Fall Johnson & Johnson, was in Kooperation dann mit dem Wirtschaftsministerium das Christian Doppler Labor dann ergibt. Es war ein langer Prozess, der dazu geführt hat, der begonnen hat mit einer gemeinsamen Fragestellung, sowohl von unserem Industriepartner als auch von uns, was jetzt die Mechanismen betrifft, die im Gewebe vor sich gehen und dann zu dieser chronischen Entzündung führen und wie man da noch besser eingreifen kann. Und von dieser initialen Idee haben wir dann verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, wie man zu einer Forschungsförderung kommt, um dann das Projekt tatsächlich dann umzusetzen. Und schlussendlich sind wir dann auf dieses Konzept des Christian Doppler Labors gekommen, das eben optimal geeignet ist, um solche industrieakademischen Partnerschaften auch tatsächlich dann durchzuführen.
Die Forschung zur Psoriasis, zur Schuppenflechte, hat in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, große Fortschritte. Vor allem geht es da um die Immunologie. Welche Rolle spielen die eingangs genannten T-Zellen bei der Schuppenflechte? Warum stehen sie so im Fokus der aktuellen Forschungen?
Ja, die Schuppenflechte kann man als eine Modellerkrankung bezeichnen für chronisch entzündliche Hauterkrankungen, da sie nicht nur die häufigste ist, sondern auch schon relativ viel bekannt ist, was zu einer Schuppenflechte mechanistisch führt. Und das hat schon dazu geführt, dass wir verschiedene neue Therapiemöglichkeiten haben, die darauf abzielen, das Immunsystem relativ spezifisch zu unterdrücken. Und da spielen eben die genannten T-Zellen eine wichtige Rolle. Das sind insofern spezielle T-Zellen, weil man weiß, dass sie durch bestimmte Zytokine, durch bestimmte Botenstoffe ausgelöst werden in der Entwicklung. Und eines davon ist zum Beispiel IL-23, das dazu führt, dass mehr von diesen T-Zellen entstehen, die dann einen anderen Botenstoff, das Interleukin 17, produzieren, das dann für einen Teil der Beschwerden, für die chronische Entzündung dann auch tatsächlich verantwortlich ist. Und man konnte zeigen, dass wenn man bei Patienten diese zwei Botenstoffe hemmt, dass man dadurch eine sehr gute Unterdrückung der Symptomatik dann erzielen kann. Allerdings, was sozusagen der konkrete die Forschungsfragestellung betrifft, ist es so, dass diese Therapien, die wir derzeit zur Verfügung haben, die sehr effizient sind, müssen auf Dauer eingenommen werden und führen jetzt zu keiner Heilung, sondern zu einer Symptomminimierung. Und eines der konkreten Ziele ist, dass wir es im Christian-Doppler-Labor für chronisch entzündliche Hauterkrankungen schaffen, dann auch neue Zielstrukturen zu beschreiben, die dann auch wirklich zu einer Heilung führen können.
Mhm. Dieser Podcast richtet sich an medizinisch interessierte Menschen, nicht an Ärzte direkt, auch, aber nicht ausschließlich und vor allem nicht mehrheitlich. Können Sie daher kurz erläutern, wenn wir von T-Zellen sprechen, welche Aufgaben diese Zellen normalerweise zu erfüllen haben im Organismus und wie sie bei der Schuppenflechte aus dem Gleichgewicht kommen?
T-Zellen sind Teil der erworbenen Immunabwehr, erworben deswegen, weil sie durch verschiedene Mechanismen Krankheitserreger erkennen können und dann ein Gedächtnis aufbauen, das eben erworben ist in diesem Fall. Und sozusagen T-Zellen und B-Zellen sind die Grundpfeiler des immunologischen Gedächtnisses und sind zum Beispiel ganz entscheidend bei Impfungen, dass sich dann der Körper eben erinnern kann an den Keim, an den Krankheitserreger und dann auch nach vielen Jahren noch effizient dagegen vorgehen kann. Das sind eben die Zellen oder der Arm des erworbenen Immunsystems und die T-Zellen sind ein wichtiger Bestandteil davon. Und es hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel bei Immuntherapien gegen Tumorerkrankungen auch T-Zellen eine ganz wichtige Rolle spielen, um eben dann gegen Tumore vorzugehen. Im anderen Sinne sind aber T-Zellen auch teilweise für Erkrankungsentstehungen ausschlaggebend, wenn wir jetzt an chronisch entzündliche Erkrankungen oder auch an Autoimmunerkrankungen denken, wo es eben zu einer überschießenden Immunreaktion kommt. Und das ist eben bei der Psoriasis der Fall, wo diese T-Zellen ganz zentral sind in der Vermittlung der Immunreaktion, die eben zur Psoriasis dann führen. Und da weiß man, dass eine Untergruppe von diesen T-Zellen, die IL-17, das Interleukin-17 produzieren, ganz wichtig sind. Und vor allem diese, die dann auch im Gewebe bleiben, also die geweberesidenten T-Zellen, die Tissue-Resident Memory T-Cells. Und das ist ein Hauptaugenmerk auch von unserer Studie, wo wir untersuchen wollen, wie diese TH17-Zellen im Gewebe entstehen und was passiert, wenn man diese blockiert. Und bei der Psoriasis ist es auch so, dass es eine Assoziation mit Fettleibigkeit gibt, also dass auch Umwelteinflüsse eine ganz große Rolle spielen und eben auch das Fettgewebe von Bedeutung ist. Und was man noch nicht weiß, ist, wie T-Zellen im Fettgewebe zu dieser Krankheitsaktivierung und Fortführung dann beitragen und ob diese T-Zellen anders sind als jene T-Zellen, die sich in der Haut befinden.
Sie haben kürzlich eine Studie veröffentlicht zur Fehlfunktion von T-Zellen und in dieser Publikation beschreiben Sie die Rolle eines bestimmten Enzyms. Was genau haben Sie da herausgefunden?
Ja, in dieser Studie konnten wir zeigen, dass sozusagen bei den T-Zellen habe ich jetzt beschrieben bisher die Effektor-T-Zellen, also die T-Zellen, die eine Pro-Entzündungsreaktion auslösen. Aber es gibt, das Immunsystem hat eben noch einen Kontrollarm sozusagen entwickelt, wo es auch T-Zellen gibt, die dann die Immunreaktion unterdrücken, die sozusagen dafür schauen, dass das Immunsystem im Gewebe tatsächlich im Gleichgewicht ist. Und diese T-Zellen werden regulatorische T-Zellen genannt. Und es wurde eben gezeigt, dass bei der chronischen Entzündung die regulatorischen T-Zellen, die dafür da sind, das Immunsystem zu unterdrücken, dass die vermindert sind, was ja auch Sinn macht, weil wir eine überschießende Entzündungsreaktion haben. Und wir konnten zeigen, dass wenn T-Zellen ins Gewebe einwandern und sozusagen einen regulatorischen Phänotyp haben, dann im Gewebe aber von Epithelzellen und von Strukturzellen, die dort sind, so beeinflusst werden, dass sie gar nicht mehr diese regulatorische Funktion ausüben können, sondern dass sie dann mitwirken an der Entzündungsreaktion und einen sozusagen TH17-Phänotyp bekommen. Und wir konnten ein Enzym beschreiben, das ganz entscheidend ist in dieser Beeinflussung von regulatorischen T-Zellen. Und wenn man dieses Enzym hemmt, dann ist es wieder zu einem regulatorischen Phänotyp gekommen. Also das wäre sozusagen ein neues Therapiekonzept, wenn man so will, wo man nicht nur die Effektor-T-Zellen versucht zu inhibieren, was ja bisher schon gemacht wird mit den Biologics zum Beispiel, sondern wo man versucht, die regulatorischen T-Zellen wieder zu bestärken in ihrer Funktion und damit eine Unterdrückung der Immunreaktion dann hervorruft.
Welche Vorteile hätte also diese gezielte Hemmung im Unterschied zu bisherigen Behandlungsmethoden?
Ja, der Vorteil wäre, dass man eben eine sozusagen das natürliche Gleichgewicht der Effektor- und regulatorischen T-Zellen versucht wiederherzustellen und dass das möglicherweise dann auch langfristige Effekte auf das Immunsystem im Gewebe hat, wenn dieses Gleichgewicht wieder vorhanden ist, dass es dann möglicherweise nicht zu einer Rückkehr der Erkrankung kommt, wenn die Therapie abgesetzt wird, was eben derzeit noch nicht gemacht werden kann. Also das sind eben, wie gesagt, Dauertherapien. Das große Ziel ist, dass man auch bei chronisch entzündlichen Erkrankungen es schafft, wieder zu einer Balance des Immunsystems zu kommen.
Ja, ein bisschen eine angewandte Frage. Wie weit sind Sie in der Entwicklung entsprechender Wirkstoffe?
Was diesen neuen Wirkmechanismus betrifft, das ist relativ am Beginn. Das war einmal die Erstbeschreibung, dass dieses Enzym eine Rolle hat bei der Entstehung von regulatorischen T-Zellen beziehungsweise bei dieser Balance zwischen IL-17 produzierenden proinflammatorischen und den immunsupprimierenden regulatorischen T-Zellen. Aber was wir im Christian-Doppler-Labor machen, ist, dass wir eine der vorhandenen Therapien, die IL-23-Inhibition, dann tatsächlich beim Patienten auch anwenden. Die ist auch zugelassen für die Therapie. Aber wir wollen uns genau anschauen, was in der Haut und im Fettgewebe dann vor sich geht, an unterschiedlichen Zeitpunkten, vor, während und nach der Therapie, um möglicherweise neue Zielstrukturen zu finden und auch Biomarker, die uns dann erklären, welche Patienten besser und welche weniger gut auf die Therapie ansprechen.
Wenn man jetzt an andere chronisch entzündliche Erkrankungen denkt, Neurodermitis und diese schweren entzündlichen Darmerkrankungen, sehen Sie da Potenzial, Ihre Forschungsergebnisse auch hier anzuwenden?
Prinzipiell schon.
Könnten die Relevanz haben dafür?
Ja, prinzipiell schon. Insofern, weil wir sozusagen die Haut und die Psoriasis als Modellerkrankung auch sehen, um gewisse Wirkmechanismen dann auch auf andere Themenbereiche dann da zu übertragen. Und man muss ja auch sagen, dass chronisch entzündliche Hauterkrankungen oftmals mit anderen Organmanifestationen auch einhergehen können. Wenn man jetzt bei der Psoriasis an die Psoriasis Arthritis zum Beispiel denkt, wo eben unsere Ergebnisse sehr wohl auch auf die Rheumatologie und möglicherweise auch auf andere Formen der Arthritis dann von Bedeutung sein könnten, oder auch die Assoziation von manchen chronisch entzündlichen Prozessen in der Haut mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ist es eben ganz entscheidend, da herauszufinden, was tatsächlich im Gewebe vor sich geht. Und da sind wir als Hautärzte insofern im Vorteil, weil wir eben einen relativ einfachen Zugang zum Gewebe haben und weil wir genau sehen, welche Bereiche der Haut von der Entzündung betroffen sind und welche nicht und damit sehr genau auch das unterscheiden können, was jetzt in den Entzündungsprozessen vor sich geht auf molekularer Ebene.
Die Übertragung dieser Kenntnisse auf andere Organsysteme, stellt das spezielle Herausforderungen dar für den Mediziner?
Ja, prinzipiell erfordert das eben einen multidisziplinären Zugang zu der Erkrankung und auch zu Forschungsprojekten. Und da muss man sagen, dass wir sehr gute Kollaborationen sowohl mit der Gastroenterologie, mit der Hepatologie und mit der Rheumatologie am AKH haben, an der MedUni, und da auch gemeinsame Forschungsprojekte durchführen, beziehungsweise auch im Rahmen des Christian-Doppler-Labors geplant sind.
Mhm. Ich möchte langsam zum Schluss kommen, noch einen Blick auf Ihren Werdegang werfen. Sie haben eine internationale Forscherlaufbahn hinter sich bereits. Sie waren in den USA. Inwieweit beeinflusst das Ihre Arbeit hier an der MedUni?
Ich glaube, es ist einfach wichtig für Forscher auch zu sehen, wie es in anderen Top-Institutionen wie die Arbeit dort läuft und was man dort macht und einmal über den Tellerrand zu schauen, um gewisse Einstellungen und Vorgänge dann auch mitzunehmen und hier zu implementieren. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Schule, die man sozusagen erlernt. Und ganz unabhängig davon, dass man mit anderen Rahmenbedingungen auch unterschiedliche Dinge machen kann, die man hier so nicht machen könnte für die individuellen Projekte. Aber allein für die Einstellung ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man einmal auch in anderen internationalen Institutionen arbeitet.
In der Vorbereitung bin ich darauf auf Ihr Selbstverständnis gestoßen. Sie sehen sich als Kliniker und als Wissenschaftler, als Forscher, also als moderner Mediziner. Welche Vorteile bringt diese Doppelrolle aus Ihrer Sicht, eben sowohl am Patienten zu arbeiten als eben auch zu forschen?
Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es auch Ärzte gibt, die eben Grundlagenforschung machen und dass man sozusagen beide Welten auch irgendwo versteht und dass das dann auch ganz andere Fragestellungen erlaubt, weil man direkt Patienten sieht und sieht, was eigentlich notwendig ist, Krankenbett, und das dann auch mit in die Forschung nehmen kann und da sozusagen krankheitsrelevante Forschungsfragen entwickelt, die man dann relativ gut auch in die Klinik implementieren kann. Und das ist eben unser Ziel. Und das ist natürlich eine gewisse Doppelbelastung, aber ich glaube, das ist auch wichtig sozusagen in der universitären Forschung, dass es eine Förderung gibt oder sozusagen das Bewusstsein, dass Kliniker, die forschen, auch speziell gefördert werden sollten und dass es da auch die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt, dass man auch während der Ausbildung dann Forschung betreiben kann, was dann der Grundpfeiler ist dafür, dass man das dann auch verwirklicht.
Und ganz zuletzt, was würden Sie sich für die Zukunft der Dermatologie, der dermatologischen Forschung in Österreich wünschen?
Ja, prinzipiell würde ich mir wünschen, dass eben die Dermatologie als sehr breites Fach, dass sie eben einen starken Forschungsschwerpunkt hat, auch als solches bestehen bleibt und da die entsprechenden Fördermöglichkeiten auch gegeben sind. Also uns als Fach, glaube ich, geht es relativ gut, weil wir durchaus an der Speerspitze sind, was jetzt auch neue Technologien bei Patienten betrifft, und das wird auch soweit anerkannt. Und es ist eben wichtig, dass die verschiedenen Subdisziplinen in der Dermatologie auch allesamt entsprechend weitergeführt werden.
Herr Dr. Stary, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.
Ich danke auch. Danke.
Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.